swing and a miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinsportpodcast.de.
Der Spitzenspiel-Doubleheader endet in einem Split und trotzdem können sowohl die Heidenheim-Heideköpfe als auch die Regensburg-Legionäre für ein weiteres Aufeinandertreffen in den Playoffs planen. Die Bonn Capitals gewinnen die Spitzenspiele im Norden und die Stuttgart Reds bringen 40 Runs in 9 Innings aufs Scoreboard. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss hier auf meinsportpodcast.de, dem Talk zur Baseball-Bundesliga. Mein Name ist Andreas Thies und mit meinen Gästen fasse ich den 5. Doppelspieltag der Benz Baseball-Bundesliga zusammen. Die Baseball-Fans in Deutschland schauten an diesem Wochenende auf die Armin-Wolf-Arena in Regensburg. Die Legionäre hatten die amtierenden Meister Heidenheim-Heideköpfe zu Gast. Beide Teams waren nach 4 Spieltagen ungeschlagen. Beide Teams werden sich, wenn nicht ganz verrückte Sachen in den letzten beiden Spieltagen passieren, in den Playoff-Halbfinals wieder treffen. An diesem Wochenende teilten sich beide Mannschaften die Siege. Das erste Spiel gewannen die Legionäre mit 14-3. Im zweiten Spiel schlugen die Meister aus Heidenheim zurück und siegten mit 12-7. Ich habe mit General Manager Klaus Eckle über die beiden Spiele gesprochen. Ich hatte ihn am Telefon. Das Interview hört ihr hier. 2 Spiele gab es jetzt gegen die Regensburg Legionäre. Viele haben drauf geguckt auf diese beiden Spiele, weil die beiden einzigen ungeschlagenen Teams noch in der Bundesliga Süd. Es gab jetzt den Split. War es aus deiner Sicht ein verdienter Split?
Ja, würde ich sagen, ja. Also muss ganz ehrlich festhalten, dass Regensburg gestern Abend einen kleinen Tick besser war als mir. Und heute, denke ich, war das genau andersrum. Und von daher ein sehr verdienter Split der wahrscheinlich 2 doch besten Mannschaften in der Südstaffel dieses Jahr.
Wir müssen über das erste Spiel sprechen, weil es hört sich sehr, sehr klar an. 14-3 war es dann ja am Ende auch, weil 11 Runs für die Regensburg Legionäre kamen. Aber bis zum 7. Inning war das eine sehr spannende Geschichte und war am Ende oder stand im 7. Inning, Bottom of the 7th Inning, stand es 3-3. Dann kam Enobel Marquez Ramirez rein und er ist einer der zuverlässigeren Pitcher schon seit ewigen Zeiten. Was war los gestern mit Marquez Ramirez, der kein einziges Out hinbekommen hat und 8 Runs kassiert hat?
Ja, der hatte einen katastrophalen Tag erwischt. Keine Ahnung. Also, zum Glück gibt es das selten. Vor allem beim Enno, der ja hier letztes Jahr letztendlich der Mann war, der uns sowohl zum Europapokal als auch zur deutschen Meisterschaft geworfen hat. Eine Zuverlässigkeit in Person. Aber da ging einfach gar nichts. Keine Ahnung, was los war. War gut, das Innen ging schlecht los. Meines Erachtens Fehlentscheidung am ersten Base. Dann 2 Hit-by-Pitches, wo einer zumindest, wenn nicht gar beide, von den Regensburgern geschickt mitgenommen wurden, wo man sagen muss, also war eigentlich ein Ball in der Strike-Zone, der dann irgendwo noch mitgenommen wurde. Und selbst so ein Routinier wie den Enno Marquez hat das komplett aus dem Konzept gebracht.
Ja, aber ja, dann, wie gesagt, dass sowas passiert halt ganz, ganz selten bei ihm, ne?
Ja, passiert total selten. Ich denke, das war jetzt das einzige Mal, dass sowas passiert. Aber ja, es ist, wie es ist. Wir haben versucht aufzubauen. Er hat es dann auch gut weggesteckt. Und eigentlich war er geplant, also heute als Closer pitcht. Aber es kam jetzt dann doch nicht zur kompletten Closer-Situation im zweiten Spiel. Also von daher, ich glaube jetzt nicht, dass er da Knacks davon getragen hat. Da hat es auch abgehakt. War halt ein schlechter Tag.
Ja. Kann passieren. Auch das zweite Spiel war sehr, sehr spannend aus eurer Sicht. Ihr habt im 6. Inning oder im 5. Inning stand es 4-4 und dann konntet ihr erst 4 Runs scoren und dann im 7. Inning dann nochmal 2 weitere und im 9. Inning dann nochmal 2 weitere. Es war ein ganz, ganz enges Spiel, bis dann so ein bisschen ja die Offensive dann auch aufgewacht ist. Ne? Sascha Lutz heute mit 4 Hits, dann Gary Owens mit 2 Hits und 5 RBI, 3 Hits von Sean Larry. Das war dann offensiv dann ab dem 6. Inning, dass es geklickt hat?
Ja, wobei ich sagen muss, wir haben in den ersten Innings schon einige Runs liegen lassen. Ja. Also der Spielstand hätte höher aussehen müssen. Wir waren dann 4-2 vorne, glaube ich. Gut, die Regensburger sind gut oder waren extrem gut. Die haben halt dann doch irgendwelche Möglichkeiten auch genutzt und haben den Ausgleich dann nochmal erzielt. Aber das hätte eigentlich schon höher stehen müssen für uns. Das ist jetzt aus meiner Sicht gedacht. Und dann gut, wir haben dann trotzdem weitergemacht und uns nicht beirren lassen. Und letztendlich haben wir uns dann doch heute auch verdient durchgesetzt, denke ich.
12-7 hieß es am Ende, ich habe es gerade gesagt. Sascha Lutz mit 4 Hits, 2 RBIs, 4 Runs hat er gescored. Also insgesamt offensiv war es sehr gut. Als Pitcher waren Römer und Mike Bulsenbrook eingesetzt. Beide mussten Runs hinnehmen, aber am Ende haben sie den Sieg nach Hause gebracht. Mike Bulsenbrook mit den letzten 4 Innings, die er gepitcht hat, 3 Runs hat er abgegeben, 61 Pitches und hat den Sieg dann nach Hause gebracht. Jetzt steht ihr beide bei steht ja beide bei 9-1 in der Tabelle und es wird auf die letzten vier Spiele ankommen. So richtig traut man keinem von euch beiden noch einen Ausrutscher zu.
Also ich glaube, die Mannschaften sind beide sehr stabil. Also da müsste jetzt schon viel schief gehen, wenn nicht Regensburg und Heidenheim nachher die Top 2 sind in der Liga. Wir haben ja doch einen gewissen Vorsprung vor den Verfolgern.
Ja.
Haben teilweise die direkten Vergleiche ja auch gewonnen. Also gut, man muss jedes Spiel angehen. So wie das auch schon verschiedene Kollegen gesagt haben, ist ja alles so eine Art Playoff-Spiel vom ersten Spieltag an.
Ja.
Und so werden wir weiterspielen und gucken, dass wir unsere rechtlichen Siege von uns holen und dann guckt man, dass wir im Halbfinale unsere beste Leistung abrufen.
Letztes Jahr seid ihr Meister geworden, dieses Jahr geht es dann höchstwahrscheinlich im Halbfinale dann wieder gegen die Regensburg-Legionäre. Das Ziel ist dann ganz klar nach wie vor die Meisterschaft, oder?
Ja, selbstverständlich. Als Titelverteidiger spielt man immer um die Meisterschaft. Das wäre wär unglaubwürdig zu sagen, ja gut, wir wollen dann ins Halbfinale kommen und da ausscheiden. Mhm. Also wir wollen natürlich Meister werden und haben es ja witzigerweise eigentlich die letzten Jahre immer nur geschafft, in den ungeraden Jahren Meister zu werden. Und von daher wäre es schon mal auch ein gewisses Ziel, auch mal ein gerades Jahr mit dem Meistertitel abzuschließen.
Ja. Wie schwierig war es in Heidenheim dieses Jahr, dann sich auf die Bundesliga wieder zu konzentrieren, beziehungsweise dann auch loszulegen? Weil wir sind alle Corona geschädigt jetzt inzwischen, können es alle nicht mehr sehen, aber in irgendeiner Weise musste ja die Saison gestartet werden. Wie schwierig oder leicht war es für euch, dann dieses Jahr so den Rhythmus aufzunehmen?
Ja, gut, wir haben natürlich versucht, so früh wie irgendwie möglich, wie es erlaubt war, in Kleingruppen zu trainieren, haben von daher kontinuierlich eigentlich durchtrainiert, vor allem mit den jungen Spielern hier vor Ort, die natürlich im vollen Trainingsrhythmus geblieben sind. Und wir haben versucht, auch relativ ernst anzugehen, wo es dann in die Vorbereitung ging, haben, denke ich mal, eine sehr gute Vorbereitungsserie gespielt mit 10 Spielen im Juli. Haben die Mannschaft so vorbereitet, auch schon im März, April, dass es auf jeden Fall zu einer Saison kommt. Also haben da nicht irgendwie ganz rausgenommen, sondern haben konstant, kontinuierlich weiter trainiert und sind dadurch natürlich auch mit guter Form in die Saison gestartet.
Ja. Gab es in dieser Saison Spieler, die ihr hättet verpflichten wollen, beziehungsweise die hätten kommen sollen und dann am Ende wegen Corona nicht kommen konnten?
Ja, der prominenteste ist der Mitch Nielsen, der eben in Australien bleiben musste, weil hauptsächlich das große Problem war, der kommt wieder schlecht zurück nach Australien.
Ja.
Und muss da, wenn er schon wegkommt, auch schon mit Hindernissen, eine wirkliche zweiwöchige Quarantäne durchmachen. Das war einfach nicht machbar, auch für ihn, von seinen sonstigen Verpflichtungen. Wir wollten eigentlich den Pete Sikeras mit da haben, unser griechischer Nationalpitcher, der ja in den USA wohnt. Aber das war auch mit der Corona-Geschichte schwierig. Ja gut, dadurch kriegt der eine oder andere, der bei uns im Aufbauprogramm ist, letztendlich jetzt schon etwas mehr Spieleinsätze, was ja auch ganz gut ist.
Ja, aber ansonsten der Kader ist so ein bisschen quasi gleich geblieben wie letztes Jahr dann, ne?
Ja, mehr oder weniger. Ja, wir haben den Sascha Lutz natürlich wieder zurückgekriegt.
Ja. Mhm.
Und der mit Nielsen war bei ihm geplant. Auf der ausländischen Pitcher-Position haben wir den Wes Römer wieder zurückgeholt, der 2016 schon mal in Heidenheim war, weil der Bobby Erasmus eben aus privaten Gründen dann auch in Australien geblieben ist. Aber im Grunde ist es eine gewachsene Mannschaft, die halt mit sehr, sehr guten 16-, 17-, 18-jährigen Talenten verstärkt ist, die aus unserer eigenen Nachwuchsschule kommen, die halt hier kurz- bis mittelfristig den Generationenumbruch einleiten werden.
Jetzt geht es noch zweimal gegen die Falcons Ulm nächste Woche und danach die Woche gegen die H-Disciples und dann stehen ziemlich sicher die Playoffs gegen die Regensburg Legionäre an. Ich wünsche viel Erfolg dafür und Klaus, ich danke dir für deine Zeit.
Vielen Dank, Andreas. Ja, danke dir.
Das war Klaus Eckle, der General Manager der Heidenheim Heideköpfe. Die Heidenheimer werden nächste Woche die IT-Show Falcons Ulm zu Gast haben. Für die Regensburg Legionäre geht es in die Münchner Vorstadt zu den H-Disciples. Die Stuttgart Reds waren am Wochenende bei den Ulmer Falcons zu Gast und ihre Schläger hatten sie mitgebracht. Insgesamt 40 Runs konnten die Stuttgarter aufs Scoreboard bringen. Am Freitag war das Spiel sogar schon nach 3 Innings vorbei. 18 Runs im ersten Inning sorgten schon mal für einen Paukenschlag. 3 weitere Runs später war das Spiel vorbei. William Germain mit Home Run und insgesamt 3 Hits sowie Javier González Arteaga mit 2 weiteren Hits und einem Home Run setzten die offensiven Glanzlichter. Alle Spieler der Starting Nine konnten sich Hits aufschreiben. Spiel 2 ging über 6 Innings. Auch hier konnten die Stuttgarter offensiv überzeugen. Danilo Weber mit 4 für 4, darunter ein Home Run und 6 RBI, war der fleißigste Statistiksammler. Für die Falcons waren das 2 herbe Niederlagen, aber wie Lucas Antoniuk hier an gleicher Stelle letzte Woche schon anmerkte, geht es für die Ulmer in einem Jahr, in dem es nicht gegen den Abstieg geht, darum, die Spieler zu entwickeln. Für den Doubleheader der Hard Disciples bei den Mainz Athletics habe ich jetzt wieder meinen üblichen Podcast-Partner an meiner Seite, jedenfalls den der letzten Jahre, Tim Collins von Eurobaseball TV. Hallo Tim.
Servus Andreas, wie geht's dir an so einem feinen Tag?
Mir geht's ganz hervorragend, wie geht's dir?
Oh, auch hervorragend.
Ja?
Es ist immer hervorragend an Sonntagabend.
Es ist immer.
Ganze Wochenende Baseball-Action hinter uns und jetzt, ja.
Herrlich.
Immer cool.
Herrlich. Lass uns über die beiden Spiele der Hard Disciples sprechen, weil die mussten am Wochenende zu den Mainz Athletics und sie haben einen Split geholt. Am Ende steht das erste Spiel mit 7-4 für die Disciples. Das zweite Spiel ging mit 7-3 an die, das erste Spiel ging mit 7-4 an die Athletics und das zweite mit 7-3 an die Hard Disciples. Ein gerechter Split?
Ja, würde ich so sagen. Die Hard Disciples im ersten Spiel, die haben mit Sean Cowan nochmal als Starting Pitcher versucht. Und Sean Cowan, der ist ein sehr begabter Linkshänder, der hat eine super Form, seine Pitches haben Movement, aber das ist immer eine Frage von Control. Und er hat nur 1 Hit, aber 6 Walks zugelassen und dafür auch ein 2-Run-Home-Run gegen Max Bolt, was jedes Jahr passiert. Es ist scheinbar jedes Mal Max Bolt mindestens 1 oder 2 Home-Runs gegen alle Mannschaften schlägt. Aber das größte Zahl, das ist 6 Walks in 2 Innings, das ist schon viel. Und ja, der hat, weiß ich nicht, das Out of Gas im 3. Inning, der hat durch die ersten 2 Innings okay gekommen und danach 4 Walks hintereinander im 3. Inning anzufangen und dann, die müssten in den Bullpen gehen und das ist schon schwer, wenn man auswärts spielt gegen die Mainz Athletics, obwohl die dieses Jahr ein bisschen runter in die Tabelle sind, die sind immer ein harter Gegner für alle Mannschaften. Das ist mir egal, was für eine Bilanz die haben.
Absolut, ich meine, die Offensive spricht ja nach wie vor für sich. Sie hatten einen schlechten Start, beziehungsweise einen schwierigen Start, wo sie gleich gegen Regensburg und gegen Heidenheim ran mussten. Aber jetzt haben sie sich konsolidiert und das Middle of the Lineup der Mainz Athletics spricht ja nach wie vor für sich mit Max Bolt, Peter Johannessen, Kotowski, Stöcklin. Also es ist ja immer noch fantastisch.
Ja, und ich habe auch einen Hitters Ballpark dort mit dieser kurzen Right Field Fence.
Ja.
Und das ist auch deswegen, aber ich habe den Home Run von Max Bolt nicht gesehen, aber er schlägt so oft Home Runs ins Right Field, auch in Mainz, aber auch in andere Ballparks auch. Ja, es ist einfach, viel Home Runs fliegen in Mainz.
Absolut. Yannick Wildenhain war der Pitcher, der Winning Pitcher für die Mainz Athletics im ersten Spiel. 5 2/3 Innings, 5 Hits, 3 Runs hat er kassiert, 0 Earned Runs, 2 Walks und 5 Strikeouts hat er am Ende dann gehabt. Und bei den Hard Disciples, du hast es gesagt, Sean Cowan mit nur 2 Innings, Titus von Kapf hat danach 2 Innings gepitcht, dann gab es noch Patrice mit 3 Innings und das letzte Inning hat Nathan Thomas gepitcht für die Hard Disciples. Das zweite Spiel war dann am Sonntag und das ist dann um 7-3 für die Hard Disciples ausgegangen. Und wir können sagen, das war eine deutlich, deutlich bessere Pitching-Leistung vor allem von Evan Rutsky, der mit 6 Innings und nur 5 abgegebenen Hits, 2 Walks und 8 Strikeouts wirklich geglänzt hat an diesem Tag.
Ja, der hat sehr, sehr gut gepitcht in seinen letzten, glaube ich, 3 oder 4 Wochen. Der braucht, glaube ich, am Saisonanfang hat er ein bisschen mehr Zeit gebraucht, einfach wirklich bereit zu sein. Und jetzt ist er total fit. Und ja, 3-mal hintereinander, sehr, sehr gut gepitcht, kein einziger Run zugelassen, 8 Strikeouts in 6 Innings. Und wenn ich den Boxscore angeschaut habe, ich hab irgendwas gelesen, was ich noch nie in 3 Jahren gesehen habe, seit Miguel Pinheiro auf der Mannschaft ist. Ich habe ihn noch nie als Pitcher gesehen, aber er hat 2 Innings, der hat auch ja 2 Innings, 3 Runs auch zugelassen, aber 2 Innings gegeben, das war das Wichtigste. Der hat durch den 7. und 8. Innings erfolgreich mehr oder weniger gekommen. Und dann Nathan Thomas hat den Save gekriegt. Weil die Hard Disciples, man erinnert, dass der Titus von Kapf, der junge Werfer für die Disciples, der war geplant, ehrlich gesagt, als Spiel 1 Starter. Aber dann hat er eine Armverletzung gehabt, ist jetzt erst wieder einsetzbar, glaube ich, gestern. Und deswegen hat er nur 2 Innings gepitcht. Und kann man nicht so einen Pitcher 2-mal am Tag benutzen. Das ist einfach nicht so. Die haben ein bisschen dünne Bullpen-Möglichkeiten gehabt. Aber dank Miguel Pinheiro und Nathan Thomas, die sind erfolgreich im zweiten Spiel angekommen. Und ja, ich habe auch etwas falsch gesagt, weil die haben nicht 2 Spiele in einem Tag gemacht. Aber trotzdem, wenn Titus van Kapf am Tag davor 2 Innings und ungefähr 50 Pitches geworfen hat, das wäre unverantwortlich, wenn er nochmal am Sonntag gepitcht hat. Ja. Also ja, good job von Pinheiro und Nathan Thomas. Und ich wollte auch sagen, im ersten Spiel, es war gut zu lesen, dass Tim Stallman 2 2/3 Innings mit 6 Strikeouts gekriegt hat. Das ist ein Blick von was er, von seinen Form vor ein paar Jahren, wo er wirklich unfassbar war. So, das ist gut zu sehen, weil ich weiß auch, dass er ein paar schlechte Starts hat am Saisonauftakt. Aber jetzt den Save im ersten Spiel sehr, sehr gut gepitcht hat und das ist auch ein gutes Zeichen für die Mainz Athletics.
Für die Mainz Athletics haben diverse Spieler 2 Hits dann im zweiten Spiel noch gehabt. Max Boll zum Beispiel auch wieder, Peter Johannessen hat auch 2 Hits gehabt. Also auf jeden Fall war es ein Spiel, was die Hard Disciples gewonnen haben und vor allen Dingen, du hast es gesagt, sie haben zwar 3 Runs abgeben müssen durch Pinheiro, aber er hat sie durch 2 Innings gebracht und da sie schon tief ins Bullpen mussten am Samstag, haben sie die Hard Disciples hier dann noch den Sieg gerettet und für die Hard Disciples steht es jetzt nach diesen 10 Spielen, im Moment stehen sie beide bei 5 Siegen und 5 Niederlagen. Es wird nichts mit den Playoffs werden, weil das werden Regensburg und Heidenheim dann machen und sie werden im Playoff-Halbfinale aufeinandertreffen. Jetzt geht es nur noch darum, dann die Saison möglichst nett und schön zu beenden, oder?
Ja, und ich glaube, die haben auch offensive sehr gute Erfolge gehabt die letzten paar Wochen. Ich habe die Boxscores von Mannheim ein bisschen angeschaut und das sieht auch aus wie Home Run Derby, wie immer in Mannheim, weil jemand den Ballpark nie angeschaut hat. Vielleicht muss man das zuerst machen und dann verstehst. Weil die Hard Disciples haben, glaube ich, nur 1 oder 2. Ich glaube, Nathan Thomas hat ein paar Home Runs, ein Home Run in Haar geschlagen und Simon Lechner hat ein Home Run in Haar geschlagen. Aber die haben, glaube ich, letzte Wochenende 8 Home Runs geschlagen als Mannschaft. Und dann, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Vielleicht war das 4 oder 5. Aber trotzdem, dann nochmal in Mainz, Nathan Thomas ein Home Run. Will Thorpe hat seinen ersten Home Run der Saison. Nolan West hat jetzt 4 Home Runs. Der hat, glaube ich, letztes Wochenende 3 in Mannheim gehabt und jetzt nochmal, das ist ein Linkshand-Schlagmann, das in Mainz ein bisschen friendly ist für Left-Hand-Schlagmänner, aber ja, die Home Runs fliegen für die Hard Disciples die letzten 2 Wochen.
Sehr schön. Nächste Woche geht es in einem Doubleheader gegen die Regensburg Legionäre. Am Freitagabend werden die Hard Disciples die Regensburg Legionäre empfangen und am Samstagnachmittag, freust du dich schon drauf, endlich mal wieder kommentieren?
Ja, aber das Freitagsspiel ist in Regensburg und das Samstagsspiel ist in Haar. Ich bin am Samstag dabei.
Am Samstag wird Tim Collins bei Euro Baseball TV das dann wieder kommentieren, das könnt ihr dann sehen. Und am Freitagabend, dann schaut er einfach Legionäre TV und dann habt ihr beide Spiele im Doubleheader. Ja. Tim, wir hören uns gleich nochmal im Norden wieder zu einem Doubleheader. Bis gleich.
Okay.
Einen Doubleheader hatte die Bundesliga Süd noch zu bieten. Die Mannheim Tornados traten bei den Tübingen Hawks an. Die Mannheimer gewannen beide Spiele mit 10-6 und 3-1. Im ersten Spiel führten die Tornados schon sicher mit 10-2, bevor die Hawks mit 4 Runs im letzten Inning noch für Ergebniskosmetik sorgen konnten. Spiel 2 war dann vom Mannheimer Pitching dominiert. Victor Cole mit 5 Innings Pitch, 2 Hits und einem zugelassenen Walk und Andres Perez Padilla, der die beiden letzten Innings pitchte, waren für die Tübinger Offensive nahezu unüberwindbar. In der Tabelle führen die Regensburg Legionäre und die Heidenheim Heideköpfe zusammen mit jeweils 9 Siegen und einer Niederlage. Dahinter die Stuttgart Reds mit 6-4, dann die Hard Disciples und die Mainz Athletics mit jeweils 5-5. Auch die Mannheim Tornados haben 5-5 und am Ende sind die Tübingen Hawks mit einem Sieg und die Ulmer Falcons mit 0 Siegen und 10 Niederlagen. Gleich kommen wir zur Bundesliga Nord. Dann spreche ich mit Lars Samert-Preuß von den Solingen Alligators über deren Doubleheader bei den Bonn Capitals.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Die Bonn Capitals haben in der Bundesliga Nord ihre Führung in der Tabelle verteidigt. Gegen die Solingen Alligators gelangen ihnen 2 Siege. Ich habe mit Lars Samaitpreuß, Infielder bei den Alligators, über diesen Doppelspieltag gesprochen. Lars, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, kein Problem, sehr gerne.
Ihr habt heute mit den Solingen Alligators in Bonn gastiert. Bonn, so ein bisschen der Favorit der Bundesliga Nord. Es gab 2 Niederlagen, 3-9 und 0-3 hieß es am Ende aus eurer Sicht. Wie sind die Spiele aus deiner Sicht gelaufen?
Ja, wir sind natürlich mit großen Ambitionen und sehr optimistisch nach Bonn angereist. Nachdem wir einen relativ holprigen Saisonstart hatten, ja, hat die Mannschaft letzte Woche gegen Berlin eine Menge Selbstvertrauen getankt. Und wir sind natürlich heute angereist, um 2 Spiele aus Bonn mit nach Hause zu nehmen. Wurden im ersten Spiel dann relativ früh gedämpft, dieser Optimismus, und sahen uns zwei sehr guten, sehr gut aufgelegten Bonner Starting Pitchern entgegen.
Mhm. Sascha Koch war es im ersten Spiel, der euch nicht so richtig reinkommen hat lassen. Wenn ich das gesehen habe, also die ersten Innings von Sascha Koch fand ich extrem stark. Er hat am Ende mit 6 Innings gepitcht, 3 Runs hat er abgegeben. Aber gerade so die ersten Innings fand ich ihn, bis auf das eine dritte Inning fand ich ihn schon sehr stark.
Ja, der Sascha, kann man sagen, ist wirklich ein grundsolider Pitcher, hat letzte Woche gegen Doren, glaube ich, nicht geworfen und war diese Woche gegen uns sehr, sehr dominant und wirklich sehr gut aufgelegt. Wir haben dann, wie du schon gesagt hast, auch zu Anfang des Spiels ist da nicht viel zusammengekommen. In den mittleren Innings haben wir dann 3 Runs gegen ihn gescored. Da hat Bonn dann aber direkt in der unteren Hälfte, ich glaube, müsste das vierte Inning gewesen sein.
Ja, haben 2 Innings. Ja, 2 Runs haben sie dann gleich wieder hinterhergelegt.
Ja, genau. Im vierten Inning oben haben wir dann 3 Runs scoren können durch den 3-Run-Home-Run von meinem kanadischen Teamkollegen, dem Jake McDonald. Und da war das Spiel dann schon relativ knapp wieder mit 5-3. Und wir hatten auf jeden Fall, ich sag mal, das Momentum auf unserer Seite. Dadurch, dass die Bonner dann natürlich in der unteren Hälfte des vierten Innings direkt wieder 2 Runs nachgelegt haben und es dann wieder 3-7 aus unserer Sicht stand, wurden wir dann natürlich wieder eingebremst, will ich mal sagen.
Ja. Guillermo Valdez war euer Starting Pitcher in diesem Spiel. Der hat letzte Woche noch so gut gepitcht, ist heute so ein bisschen ja von der Wand gelaufen, hatte man das Gefühl.
Ja, würde ich dir so zustimmen. Er war, so wie ich das aus dem Feld raus, ich meine, ich stehe ja nicht unmittelbar dahinter, sondern stehe halt im Feld, aber so wie ich das beurteilen kann, war das, ja, konnte er nicht an die Form von letzter Woche anknüpfen, meines Erachtens nach. Man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass die Bonner Offensive schon ein bisschen höheres Niveau hat als jetzt zum Beispiel die Berliner Offensive. Aber nichtsdestotrotz hat er gegen Berlin eine bessere Leistung gezeigt. Das würde ich so unterschreiben.
Ja, letzte Woche hatte er gegen Berlin gespielt. Ich habe es jetzt nochmal gerade nachgeguckt. Da hattet ihr 14-6 gewonnen und hattet ihn im zweiten Spiel hattet ihr ihn auf dem Mount letzte Woche beim 4-0. Und da hat er wirklich sehr, sehr gut gepitcht und hatte am Ende 7 Innings und nur einen Hit zugelassen. Und das Bonner Batting ist halt dann doch noch ein bisschen was anderes als das Batting der Berlin Flamingos. Es ist am Ende 9-3 ausgegangen. Das zweite Spiel war dann 3-0 für Bonn, weil Zach Dodson für die Bonn Capitals ein herausragendes Spiel gepitcht hat. 7 Innings, ein Hit, ein Walker dazugelassen, 6 Strikeouts, 84 Pitches und er hat im Moment eine 0,64er ERA. Ist auch nicht so richtig schlecht im Moment, was der macht.
Nee, auf gar keinen Fall. Also der Zach ist meiner Meinung nach nicht weniger solider als Pitcher als der Sascha, den die Bonner im ersten Spiel haben. Und ich meine, wenn du halt einen Linkshänder in der gegnerischen Mannschaft als Pitcher hast, der 3, 4, vielleicht sogar 5 verschiedene Pitches alle für Strikes werfen kann, wo der Fastball auch nicht unbedingt besonders langsam ist und auch noch Movement drauf ist, das macht es als Schlagmann natürlich schon ein bisschen schwieriger, da erfolgreich zu sein. Und der Zach hat heute einmal mehr seine Klasse gezeigt und bewiesen und hat es uns alles andere als leicht gemacht, irgendwie aufs was Verwertbares irgendwie auf den Platz zu bringen.
Ja. Also die beiden Spiele sind jetzt für die Bonn Capitals ausgegangen. In der Tabelle führen die Bonn Capitals jetzt mit 9 Siegen und einer Niederlage. Ihr seid im Moment auf Platz 5. Ihr habt euch das wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt bislang diese Saison, oder?
Ja, absolut. Wie ich zu Anfang schon gesagt habe, sind wir leider relativ holprig in die Saison gestartet. Ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt so sehr Corona-bedingt ist. Tatsächlich aber war es schon für uns irgendwo ein bisschen schwierig. Viele auch Berufstätige bei uns in der Mannschaft, die halt nicht nur den Fokus auf den Baseballsport haben, und dann von heute auf morgen, wir dürfen jetzt wieder mit dem Training anfangen und dann kurze Zeit später, jetzt fängt dann auch die Saison bald an und wir hatten halt auch noch keine, ausländische Verstärkung zu dem Zeitpunkt dann da, war das halt so ein bisschen, wir probieren mal, wie wir uns am besten aufstellen, gerade auch in der Defensive und da sind halt dann so Spiele wie vor allem das erste Saisonspiel gegen Dortmund letzten Endes dann verloren gegangen aufgrund von Mängeln in der Defensive ein bisschen und auch eine Offensive, die noch nicht so richtig in Gang gekommen ist.
Wann habt ihr angefangen zu trainieren vor der Saison? Wann ging es los? Wann konntet ihr überhaupt wieder auch richtig auf den Platz, sodass ihr dann auch spielen konntet?
Also intensiv wirklich trainieren, wo wir dann auch, ich weiß nicht, wie weit du da informiert bist, aber wir sind ja von der Kadergröße jetzt nicht unbedingt am tiefsten aufgestellt in der Bundesliga. Ja. Und als der Zeitpunkt war, wo wir wieder trainieren durften, das wird so, 4, 5 Wochen vor Saisonbeginn gewesen sein, waren wir halt mit 6, 7, vielleicht 8 Leuten beim Training. Und das gestaltet es dann natürlich nicht so besonders einfach, wirklich ein konstruktives Baseballtraining abzuhalten. Ne? Von daher waren wir schon dann auch ein bisschen darauf angewiesen, dass unsere ausländische Verstärkung dann auch eingetroffen ist zum gewissen Zeitpunkt, sodass wir dann halt wirklich schauen konnten, wie funktioniert es als Mannschaft und wie werden wir am besten die Saison dieses Jahr angehen. Von daher tatsächlich so richtig mit der Vorbereitung konnten wir leider erst relativ spät anfangen.
Jetzt wird es nichts mit den Playoffs werden, weil es werden nur 2 Teams im Norden und im Süden jeweils in die Playoff-Halbfinals kommen. Die letzten beiden Spiele stehen jetzt in den nächsten beiden Wochen noch an. Was nehmt ihr euch vor? Wie wollt ihr die Saison dann jetzt noch abschließen?
Also rein rechnerisch, gehört habe nach den beiden Spielen. Ich hab noch nicht nachgeschaut, aber rein rechnerisch ist es wohl möglich, die Playoffs noch zu erreichen, wenn mehr oder weniger ein Wunder passiert. Ja. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, da hast du schon recht. Nichtsdestotrotz sind wir eine Gruppe von Jungs, die sich zum Großteil alle schon lange kennen und lange zusammen spielen. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass da einer oder die Gruppe den Kopf in den Sand steckt und sagt, keinen Bock mehr jetzt zu spielen dieses Jahr, vor allem weil wir halt jetzt auch noch zwei Heimspiele vor der Brust haben gegen Köln und gegen Dorn. Dorn dieses Jahr natürlich auch eine ziemlich starke Mannschaft aufgestellt hat und da wollen wir gerade vor heimischem Publikum natürlich auch noch mal ein bisschen was bieten und unseren Alligators-Fans halt ja einen schönen Saisonabschluss geben in jedem Fall.
Und es ist ja auch schön, dass die Saison bislang so reibungslos funktioniert.
Das auf jeden Fall. Also allein was da an organisatorischem Hintergrund ist, bei jedem Verein einzeln heute in Bonn auch wieder gesehen, mit den, ich sag mal, Abstandsregeln, nenne ich es mal, und auch wieder, wie dort Schlangen gebildet werden, um dann am Catering-Stand was kaufen zu können. Da ist schon ein enormer organisatorischer Aufwand hinter. Bei uns in Solingen genauso, wie ich es gesehen habe, letzte Woche bei unserem ersten Heimspiel. Und tatsächlich auch wirklich ein Respekt vor den Leuten, die dann ins Stadion kommen, weil sich, also ich habe nicht gesehen, dass sich irgendjemand nicht dran gehalten hat, was auch gerade die Maskenpflicht und sowas betrifft. Und das ist schon toll zu sehen, dass da alle an einem Strang ziehen, sodass wir tatsächlich eine Baseball-Saison mit Zuschauern abhalten können dieses Jahr, ne?
Es ist ja, alle haben so Bock drauf auf die Baseball-Bundesliga und alle wollen sie, dass das funktioniert, dass das machbar ist und dann sind natürlich auch dann alle dabei und versuchen in irgendeiner Weise Rücksicht zu nehmen. Ist jedenfalls mein Eindruck, der ich jetzt auch viel gesehen habe in den letzten Wochen. Alle wollen in irgendeiner Weise das hier hinbekommen.
Ja, doch, definitiv. Also, ich meine, als Corona so auf seinem Höhepunkt war und wir wirklich den Lockdown hatten, haben wir, ich sag mal, mannschaftsintern darüber gesprochen, was uns lieber wäre, ob man jetzt dann eine verkürzte Saison spielen soll oder ob man dieses Jahr gar nicht spielen soll. Aber da waren wir uns ziemlich schnell einig, dass wir alle doch sehr gerne spielen würden, anstatt halt ein ganzes Jahr lang keinen Sport zu machen und nicht auf dem Feld zu stehen, was wir alle so sehr lieben. Und dann gab es ja noch die Debatte, ob man dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Saison spielt oder eventuell die Möglichkeit bekommt, halt, wenn die Vereine es gewährleisten können, dass die Abstandsregeln und so weiter und so fort gewahrt werden können. Und auch da hat sich die Mannschaft umgehend dafür ausgesprochen, dass wir natürlich gerne unser Publikum bei den Spielen haben, weil letzten Endes, wenn jetzt eine Saison gespielt worden wäre, wo die Öffentlichkeit nicht hätte dabei sein dürfen, kannst du es eigentlich ziemlich gut vergleichen mit den Preseason-Spielen, die wir halt vor der Saison so machen. Da sind die Stadien meistens relativ leer, weil es natürlich auch noch nicht so besonders warm ist. Mhm. Und dann spielst du halt so Vorbereitungsspiele vor, weiß ich nicht, lass es mal vielleicht 50 Mann sein oder so. Und dann ist es natürlich in so einem Stadion relativ ruhig auch. Ist als Spieler schon ein bisschen schöner, wenn halt wenigstens 200, 250 Leute im Stadion sind, ne?
Ja. Absolut. Ihr habt jetzt, wie gesagt, noch zwei Heimspiele. Es ist rechnerisch noch möglich. Ich wollte jetzt nicht in irgendeiner Weise eure Chancen wegnehmen, beziehungsweise sagen, hier, das klappt eh nicht. Ihr habt noch den direkten Konkurrenten Doren und nächste Woche spielen ja auch Doren gegen Paderborn dann auch noch. Also, es kann dann sogar vielleicht sogar noch was gehen nächste Woche. Lars Zammerpreuß, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich wünsche euch viel Erfolg für die letzten beiden Spieltage und vielleicht dann für die Playoffs, vielleicht für die Playoffs. Vielen Dank dafür.
Ich danke dir.
Lars Zammerpreuß von den Solingen Alligators war das. Die Alligators werden in der nächsten Woche die Cologne Cardinals zu Gast haben. Die Bonner begrüßen die Hamburg Steelers im Ballpark an der Rheinaue. Besagte Steelers spielten am Wochenende gegen die Paderborn Untouchables. Die Paderborner, Mitfavorit in der Bundesliga Nord, wollen unbedingt dieses Jahr die Chancen nutzen und ins Finale einziehen. Dafür sollten sie aber gegen Teams wie Hamburg nichts liegen lassen. Im ersten Spiel sah auch alles so aus, wie sich die Ostwestfalen ihren Trip vorgestellt haben. Sie gewannen mit 13-1. Marco Cardoso und Daniel Hinz mit 3 Hits, Mike Ehmke mit Homerun. Die Offensive funktionierte. In Spiel 2 allerdings wendete sich das Blatt zugunsten der Hansestädter. Sam Bilal Springer war der Held des Spiels für die Hamburger. Er musste zwar im ersten Inning 2 Runs hinnehmen, aber pitchte dann eine blitzsaubere Partie und konnte die kompletten 7 Innings die Paderborner Offensive in Schach halten. So gab es den etwas überraschenden Split von Paderborn und Hamburg. Für der Berlin Cologne Cardinals habe ich jetzt nochmal Tim Collins hier bei mir zu Gast. Tim, wir müssen über 2 Spiele sprechen, über die Cologne Cardinals, die 11-6 am Freitag gewonnen haben und 17-0 am Samstag gewonnen haben. Und wir müssen über einen Spieler sprechen, der in beiden Spielen relativ gut dabei war. Brandon Dodson für die Cologne Cardinals.
Relativ gut dabei, könnte man sagen. Kann man auch sagen, dass er wirklich der Held des Tages war. Obwohl ja die zwei Spiele waren gar nicht so eng. Das erste Spiel haben die Cardinals eigentlich zurückgekämpft im sechsten Inning. Die haben die Führung übernommen. Das war, glaube ich, 3-3 damals. Aber dann ab dem sechsten Inning, Spiel 1, war es alles für die Cardinals. Ja, Brandon Dodson, der aus Kanada stammt, und ich merke schon, dass viele Bundesliga-Ausländer dieses Jahr, die sind alle aus Kanada. Das hat wahrscheinlich mit der ganzen Covid-Situation zu tun. Das kann ich mir vorstellen. Aber ein sehr, sehr guter Spieler. Der hat auch in Australien vorher gespielt. Der hat seine zweite Saison Home Run im ersten Spiel geschlagen, aber dann hat er 7 RBIs und 2 Home Runs bei der zweiten Spiel gehaut. Ja, kein schlechter Tag für den Kanadier.
Ich hab mir das angeguckt, wo er letztes Jahr gespielt hat. Er hat bei den Welland Jackfish gespielt in Ontario, in Kanada, in der Inter-County Baseball League. Und dort wurde er Rookie of the Year. Und dann hast du, wie du es gesagt hast, hat er im Winter in Australien gespielt. Und im zweiten Spiel hat er, wie gesagt, 2 Home Runs geschlagen, hatte 7 RBI insgesamt. Ich war ganz enttäuscht, als er in seinem dritten At-Bat nur ein Single geschlagen hat. Und also er war wirklich der Spieler dieses Doubleheaders bei den Berlin Flamingos, 11-6 und 17-0 heißt es am Ende für die Cologne Cardinals. Und ich möchte sagen, dass die Cologne Cardinals mir in diesem Jahr gut gefallen. Sie haben 4 Siege auf dem Konto. Sie waren in den letzten Jahren immer, mussten sie gegen den Abstieg spielen. Aber dieses Jahr, finde ich, sind sie gut dabei. Wie siehst du das?
Ja, 4 Siegen. Die Mannschaften sind relativ eng miteinander in beide Sections der Bundesliga, der Nord und auch im Süd, die natürlich ganz oben sind, die sind wie erwartet, Bonn, Paderborn und dann Regensburg-Heidenheim. Aber obwohl zum Beispiel auch in zum Beispiel Tübingen in den Süden, die sind nur 1-9, aber gegen alle anderen Mannschaften, das sieht schlechter aus, als es wirklich ist. Ich glaube, die Niveau, die kann, ja, wie kann ich das sagen? Any team can beat any other team auf alle Tagen in der Bundesliga. Muss man wirklich hart jedes Sieg wirklich kämpfen, because you got to. It's baseball, man. So when I can't remember, I just switched to English. Aber das ist okay. Die Zuhörer, die verstehen das.
Ja, es ist absolut, absolut in Ordnung. Was ich auch wirklich, wie gesagt, nur loswerden wollte, ist, dass die Cologne Cardinals in diesem Jahr meiner Meinung nach wirklich einen guten Eindruck machen. 4 Siege haben sie auf dem Konto und gegen die Berlin Flamingos ging es dann jetzt mit 2 Siegen nach Hause. Die Berlin Flamingos, ich habe schon mit dem Stadionsprecher von den Flamingos gesprochen, die sind in diesem Jahr, haben sie luxuriöse Situationen, ähnlich wie die Falcons Ulm, dass sie nicht absteigen können und dass sie in diesem Jahr wirklich ein bisschen was ausprobieren können. Und ich glaube, das ist dann für viele Teams dann auch, die sonst gegen den Abstieg kämpfen, wirklich eine herausragende Situation, einfach auch junge Spieler ranzuführen.
Ja, und ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich habe die Livestreams aus Berlin ab und zu angeschaut und es schaut so aus, ob die geben wirklich Mühe, die versuchen, das Sport wirklich zu verbreiten, und Berlin, sehr international City, es gibt viele Ausländer dort und viele Leute, die Lust auf Baseball haben, und es tut gut, wenn so eine Mannschaft in der Liga ist, egal was für eine Bilanz die haben, aber ich weiß auch, dass natürlich die wollen ganz, ganz oben mit dabei sein eines Tages, aber die bauen wirklich alles auf in eine sehr, sehr gute Weise, weil die Übertragungen sind gut, die haben scheinbar Fans in the Stands, und so baut man eine Baseballmannschaft in Deutschland auf. Das finde ich gut.
Absolut, absolut. Die Cologne Cardinals also mit 4 Siegen und 6 Niederlagen im Moment auf Platz 6 in der Bundesliga Nord und die Berlin Flamingos mit 0-10. Aber wie gesagt, in diesem Jahr geht es nicht ums Ergebnis. In diesem Jahr geht es um die Entwicklung. Nächste Woche werden die Berlin Flamingos die Dortmund Wanderers zu Gast haben und die Cologne Cardinals werden nach Solingen reisen zu einem Nachbarschaftsduell. Tim, ich danke dir für deine Zeit. Wir werden uns nächste Woche hören bzw. sehen, wenn du die Hard Disciples im Spiel gegen die Regensburg Legionäre kommentieren wirst. Vielen Dank, Tim Collins.
Ja, vielen Dank, Andreas. Und das freut mich, weil jetzt schaue ich die New York Yankees und Orioles an und die Yankees haben mich sehr, sehr viel deprimiert die letzte Woche. So, ich freue mich über die Baseball-Bundesliga bis jetzt zu reden.
Sehr gut, sehr gut. Das freut mich auch. Ich danke dir.
Du freust dich, weil ich deprimiert bin wegen die Yankees,
ich
oder?
Ich freu mich über den Misserfolg der Yankees. Ja.
You Red Sox Fan, you.
Ja, lass uns ein andermal weitersprechen über die MLB. Tim Collins, vielen Dank.
Gern.
Doren und die Dortmund Wanderers spielten in dieser Woche nicht. Auch hier der Blick auf die Tabelle. Die Bonn Capitals führen mit 9 Siegen und einer Niederlage. Dahinter die Paderborn Untouchables mit 8-2, die spielfreien Doren Wanderers mit 6-2 dahinter, dann Hamburg und Solingen mit jeweils 5-5, die Cologne Cardinals mit 4 Siegen und 6 Niederlagen, die Dortmund Wanderers mit einem Sieg und 7 Niederlagen und am Ende die Berlin Flamingos mit 0-10. Das war es schon wieder mit einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss. Ich hoffe, euch gefällt, was ich mache. Wenn es euch gefällt, dann freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Ausgabe, dann wieder mit einigen interessanten Gästen und den Spielen des Wochenendes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins. Auf meinsportpodcast.de.